Eine sehr verwirrte Kleidermotte, also mit Identitätsproblemen.
Schwellenwert für Motten muss man sich, glaube ich, selber emotional überlegen.
Ich war offenbar in meinen Teenagerjahren eine Kleidermotte. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber.
Und ich bin Franziska Zoedl.
Und wir haben ein Problem im Standard-Podcast-Studio und nicht nur im Podcast-Studio. Wir haben Motten.
Ja, wir sind bei der letzten Aufnahme draufgekommen.
Dann fliegen auf einmal da Sachen entgegen und wir haben uns gedacht, okay, wir sind vielleicht die einzige Redaktion auf der Welt, aber nicht die einzigen Menschen auf der Welt, die mit dem ein Thema haben und haben uns deswegen sehr verzweifelt Hilfe geholt.
Genau, und darum ist bei uns heute Christoph Kosem angerückt. Er kennt sich aus, er ist der Albtraum jeder Motte. Er ist nämlich Schädlingsbekämpfer vom Unternehmen Purissima in Wien. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
Vielen herzlichen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Er sitzt nicht im ABC-Schutzgewand, da muss man auch sagen.
Den Vernebler hat er leider auch nicht dabei.
Ja, das Geschäftsführer-Outfit heute gewählt.
Aber Herr Kosem, warum sind denn bei uns die Motten eingezogen? Was ist denn da Ihre Theorie?
Die Theorie ist, dass die Motten irgendwo in der Nähe sind, wo sie eine Nahrungsquelle haben und sich da eine gewisse Population aufgebaut hat und auf irgendeinem Weg, sei es durch eine Lüftung oder durch die Tür, hier im Podcast-Studio sich jetzt heimig fühlen.
Ja, und für alle, die es nicht sehen, die sitzen halt an der Decke und an den Wänden und beobachten uns, während wir jetzt den Podcast machen.
Lernen auch ein bisschen was für ihr Leben, das ist sehr schön. Lernen jetzt über den bevorstehenden Tod. Gleich für unsere Hörerinnen und Hörer, es gibt ja zwei Arten Motten hauptsächlich. Es gibt auch eine Mystery-Motte, habe ich im Vorgespräch erfahren. Aber wir machen das geblockt. Wir kümmern uns jetzt zuerst um die Lebensmittelmotten und danach geblockt um die Kleidermotten. Falls es jemanden gibt, der gerade ein Thema mit Kleidermotten hat, ein bisschen Geduld.
Und insgesamt gibt es ja, glaube ich, niemanden, der oder die noch nie mit Motten zu tun hatte. Besonders in Büros ist es ja trotz allem häufiger. Warum passiert uns denn das immer wieder? Warum ziehen denn Motten in die Küchen ein, Herr Kosem?
Die Motten kommen durch zwei Wege meistens in ein Gebäude hinein. Die eine Sache ist ein Zuflug über Fenster. Die andere ist, dass man über Lebensmittel sich Eier oder Larven auch mit einschleppt und dadurch sie so in eine Küche oder in ein Büro kommt. In den Büros habe ich sehr häufig die Motten, weil in jedem guten Büro gibt es eine oder hoffentlich mehrere Naschladen. Die Motten sind dann sehr gerne in den Naschladen drinnen und in den Naschladen haben sie es dann sehr ruhig, vor allem in den nicht so beliebten Sachen. Und dadurch haben sie dann halt jede Menge Lebensraum bzw. auch Nahrung, wo es dann ihre Nachfolger und die Brut sich wohlfühlen und ausbreiten können.
Wie schnell geht denn das, dass die Population explodiert und außer Kontrolle gerät?
Also, dass sich eine Motte von einem Ei zu einer Larve entwickelt, das geht relativ schnell. Das sind 1 bis 2 Wochen in der Größenordnung. Und dann durch die verschiedenen Puppenstadien, bis eine adulte Motte, der fertige Falter rauskommt, sind 4 bis 6 Wochen in der Größenordnung.
Was ich mich jetzt gefragt habe, wie ich die letzte Woche entdeckt habe, diese Motten, muss ich eigentlich aufpassen, wenn ich jetzt wo bin, mit meinem Rucksack zum Beispiel, wo es Motten gibt, sei das jetzt bei Freunden zu Besuch oder sei das jetzt eben auch im Büro, muss ich da aufpassen, dass ich mir die nicht nach Hause importiere, so quasi als Rucksackgäste oder dann in der Kleidung oder was?
Als Rucksackgast oder als Kleidung sage ich eher weniger. Das sind dann andere Tiere, das sind dann eher Bettwanzen oder Küchenschaben, aber dass man sich die Motten einfach durch einen Besuch, wo dann keine Lebensmittel mittransportiert werden, ist es weniger. Aber natürlich, wenn man zum Beispiel, wenn wir nachher zu den Kleidermotten kommen, da ist es schon ein Thema, wenn ich mir ein Secondhand-Gewand oder ähnliches mitnehme oder einen Teppich oder so etwas, dass man dadurch sie sich schon dann so ins Haus holen kann.
Jetzt haben Sie es ja schon erwähnt, Sie rücken ja eher bei den ganz schlimmen Sachen aus, Bettwanzen und Küchenschaben. Rufen Leute Sie aber auch wegen Motten an in heller Aufregung?
Ja, wir werden immer wieder auch wegen Motten angerufen. Normalerweise ist unser Ansatz aber da, dass wir versuchen, den Leuten einmal die Tipps zu geben, was man selber machen kann, dass man die Motten los wird. Wenn ihr jetzt sagt, man hat einen sehr starken Mottenbefall in einem Lebensmittelgeschäft, in einer Mühle, in einem Getreidesilo, dann kann es schon einen Sinn machen, dass der Schädlingsbekämpfer auch ausrückt. Aber für den normalen Hausgebrauch kann man sich eigentlich selber da genug helfen.
Und was wären jetzt die Tipps, die Sie da geben?
Es ist ein bisschen unbefriedigend, aber das Wichtigste ist wirklich, dass man rigoros alles an Lebensmitteln noch durchkontrolliert und durchschaut und auch wirklich sehr kreativ dabei wird. Ich habe vorher die Bonbonniere angesprochen. Ich habe selber ein Jahr lang mit Lebensmittelmotten bei mir zu Hause gekämpft und habe mir von Kollegen dann anhören müssen, was ich eigentlich für ein Schädlingsbekämpfer bin. Aber ja, in einem Kastel von mir waren irgendwann einmal geschenkte Schnapspralinen, die mich minder interessiert haben. Als ich die dann nach ungefähr einem Jahr gefunden habe, war nicht mehr viel Praline übrig, aber dafür jede Menge Motten, Mottenlarven und Gespinste.
Und die fressen sich auch in Packungen rein?
Können sie auch, ja. Die Motten können auch durch sehr kleine Löcher in Verpackungen hinein. Also das Klassische ist ein Mehlsack oder ein Mehlbackel. Das ist nicht luftdicht verpackt und dadurch können sie auch einfach dann hineinkommen. Also das, was wir immer als Tipp geben, ist, wenn man sich die Lebensmittel, die man hat, durchschaut, dass man sie nachher in luftdichte Gefäße gibt. Aber da sagen wir auch, dass man jetzt nicht zwingend ein Schraubglas nimmt, weil wenn ein Schraubglas einmal geöffnet ist, ist es auch nicht mehr luftdicht und die Motte kann auch dann durch das Gewinde in dieses Glas hinein. Also die klassischen Rex-Gläser oder Schnappgläser sind da wirklich das Beste, was dagegen hilft. Aber eben beim Durchschauen muss man sehr gründlich sein, weil das Mehl und dann das Müsli, da denkt jeder, das ist der Klassiker, aber es kann halt genauso auch ein Gewürz sein, ein Tee sein. Es kann Lebensmittelreste sein, wenn halt ein bisschen Mehl einmal aus dem Backel rausgekommen ist und dann in einer Ritze in einem Schrank ist. Deswegen ist es dann auch wichtig, dass man sehr gründlich reinigt, aussaugt, um wirklich alles an potenziellen Nahrungsquellen zu entfernen. Und wenn man das geschafft hat, ist eigentlich der Spuk mit den Motten sehr schnell vorbei.
Außer im Podcaststudio beim Standard halt.
Wir haben kein Essen, dass wir wegkommen können, aber eben, Sie haben ja die Vermutung geäußert, die Lüftung ist das Problem. Und in der Küche steht natürlich so einiges an Essen.
Absolut. Und darum ist die Bekämpfung so mühsam. Also manche kämpfen da ja dann wirklich, Sie haben es ja auch schon gesagt, Monate oder gar Jahre lang.
Die Bekämpfung ist vor allem deswegen schwierig, wenn wir in einem Lebensmittelbereich sind. Wenn ich sage, es wird jetzt von einem Schädlingsbekämpfer ein Insektizid ausgebracht. Wir kommen mit dem Nebler wie die Ghostbusters hinein. Das hilft zwar gegen die ausgewachsenen adulten Falter, die herumfliegen, aber greift die Eier nicht an. Das heißt, da ist die Bekämpfung von unserer Seite in einem Hausgebrauch nicht zwingend zielführend, sondern einfach wirklich eher die Lebensmittel zu entfernen, wo potenziell was drinnen ist und die dann natürlich auch zu entsorgen. Also es reicht jetzt nicht, dass ich mein Mehlbackel nehme und das durch ein Sieb durchgebe und dann die Mottengespinste und die Larven hinaus und das wird dann weiterverwendet. Dann würde ich abraten.
Oh mein Gott.
Habe ich aber auch schon öfters gehabt, dass es da dann eine gewisse Aufklärungsarbeit bedarf.
Auch ich hatte schon mit Motten zu tun und ich habe dann halt meistens abgeschätzt, ob da jetzt was befallen ist, einfach ob es eben oben so diese Gespinste gibt, ob dann irgendwas Kleines da so ein bisschen anklebt an Verpackungen. Ist es damit eigentlich schon getan oder muss man es wirklich auch auf Larven durchsuchen dann? Oder reicht es, wenn man eben schaut, Gespinst oder nicht Gespinst?
Ich würde, wenn ich jetzt eine Packung von etwas habe, sie zumindest einmal wirklich ganz ausleeren. Wenn es jetzt ein loses Material ist, wie ein Tee zum Beispiel, kann es schon sein, dass sich eine Larve auch weiter nach unten grabt. Dass eine Larve sich jetzt durch ein dichteres Material wie ein Mehl an den Boden hinunterfrisst, ist jetzt nicht auszuschließen, aber unwahrscheinlicher. Also dementsprechend würde ich schon einmal ganz aufmachen und schauen, was man sieht. Oder beim Tee zum Beispiel, wenn man die Teebeutel hat, ob ich mir jeden einzelnen Beutel anschaue, ist da vielleicht jetzt ein Loch drinnen, wo gegebenenfalls eine Larve sich auch schon durchgefressen hat.
Viele gehen dann und kaufen sich diese Klebefallen und glauben, damit kriegst du das Problem in den Griff. Ist das denn ein richtiger Gedanke?
Die Klebefallen würde ich eher als unterstützend sehen. Also ohne wirklich das Entfernen der Nahrungsquelle wird man keinen langfristigen Erfolg haben. Man wird vielleicht einige Zeit weniger Fliegen sehen. In die Klebefallen gehen männliche adulte Tiere hinein. Das sind Pheromonfallen. Das heißt, man fängt einen Teil der zur Fortpflanzung notwendigen Tiere weg, aber zum Beispiel jetzt schon abgelegte Eier oder Larven irgendwo werden mit dem nicht weggefangen. Also die Klebefallen, finde ich, sind eher besser für ein Monitoring, um früher zu erkennen, dass ein Befall irgendwo ist.
Jetzt sieht man an den Fallen ja immer ganz gut, fühlt man sich dann so ein bisschen wie so eine Biologin, weil man dann sieht, welche Motten es denn jetzt eigentlich sind. Ich habe es vorher schon analysiert, ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ich habe behauptet, es sind die Kakaomotten. Macht es irgendeinen Unterschied? Ist Lebensmittelmotte gleich Lebensmittelmotte oder gibt es da schon mehr zu wissen?
Also ich sage, für den Hausgebrauch ist es ausreichend, wenn man sagen kann, ist das jetzt eine Lebensmittelmotte, also meistens die Dörrobstmotte, manchmal die Mehlmotte oder sind wir bei den Kleider- oder Pelzmotten unterwegs. Also das ist die große Unterscheidung vor allem, wo suche ich dann danach und wovon ernähren sie sich und was muss ich dafür dann gegebenenfalls entfernen oder anders verpacken. Also es ist schon wichtig, dass man eben erkennt, welche Gruppe der Motten ist es, um eben die Lebensgrundlage zu entziehen.
Es gibt absolut keine Überschneidung zwischen diesen Arten, oder? Weil manchmal haben ja Leute Angst, sie sehen Lebensmittelmotte und denken sich, oh, jetzt haben wir bald die Kleidermotten auch. Das ist eigentlich komplett separat zu sehen, oder?
Es ist separat zu sehen. Es kann natürlich sein, dass man beides gleichzeitig hat, aber dass jetzt eine Kleidermotte im Müsli drinnen sitzt, eher weniger.
Eine sehr verwirrte Kleidermotte vielleicht, so mit Identitätsproblemen. Viele Leute schwören bei der Bekämpfung ja auf Schlupfwespen. Mhm. Kann man sich recht unkompliziert bestellen. Man hört dann auch immer, dass das sehr erfolgreich ist. Was sagen Sie als Profi dazu?
Ich finde, dass die Schlupfwespen ein vernünftiger und guter Ansatz sind. Also die Schlupfwespen, zum Dazusagen, sind jetzt nicht wie die Wespen, wie wir sie sonst im Sommer kennen, die uns beim Grillen stören, die böse stechen oder ähnliches. Die sind wahnsinnig klein. Die funktionieren so, dass man sich eben Eier von Schlupfwespen nach Hause holt. Die Schlupfwespen schlüpfen dann und legen dann in den Eiern von Motten ihre eigenen Eier ab. Die Larven fressen dann das Ei bzw. den Inhalt davon und es kann keine Motte mehr schlüpfen. Die Schlupfwespe fliegt dann wieder aus, sucht sich die nächsten Eier und solange es da eine Grundlage gibt, werden sie sich auch weiter fortpflanzen. Was man bei den Schlupfwespen bedenken muss, ist, sie sind ein bisschen temperaturempfindlich. Also sie wollen es eigentlich zwischen 22 und 28 Grad in der Größenordnung. Und man muss schauen, dass man sie gut verteilt. Also auch ruhig jetzt einen Küchenkastel ganz nach oben hinlegen, dass sie sich einfacher tun, auch nach unten dann zu fliegen. Also die Positionierung von denen ist wichtig. Und vor allem, man muss das Ganze auch lang und nachhaltig machen. Also da kommt man nicht nur mit einem Backel aus. Normalerweise werden die in 1, 2, 3, 4, 5 Packungen abgegeben. Und die muss man dann aber auch immer wieder dann neu ausbringen. Wenn man zu früh dann aufhört, kann es sein, dass die Population einfach wieder anwächst. Dementsprechend ist eine länger andauernde Bekämpfung mit ihnen notwendig. Für den Privatgebrauch, finde ich, haben die definitiv ihre Daseinsberechtigung. Aber jetzt in einem Lebensmittelbereich würde es nicht funktionieren, weil dann hole ich mir halt auch wieder eine andere Kontamination hinein.
Ja. Das war jetzt auch meine Frage als Insektenphobikerin. Holt man sie dann nicht einfach andere Viecher, in meinem Mehl herumkrabbeln?
Erinnert mich an eine Simpsons-Folge, wo dann immer die ärgeren Tiere nachkommen, um das davor zu bekämpfen.
Genau, und irgendwann muss man dann den Goldschakal holen, dass man die Schlangen wieder los wird. Ja. Nein, also es sind sehr, sehr kleine Tiere, nachdem die eben dann auch aus den Eiern wieder ausfliegen. Man kommt aber nicht umher, die befallenen Lebensmittel einfach zu entfernen. Also egal, womit ich es tue, man kann damit einen Befall sicherlich schneller auch wieder tilgen, aber das ist wichtig.
Aber kann ich mich dann quasi darauf verlassen, dass die Schlupfwespe dann zumindest nur dorthin geht, wo die Motte eh schon war und jetzt nicht noch neue Sachen besiedelt?
Weil ja, davon kann Motten, ich ausgehen.
Ja, okay. Also mir ist aufgefallen, ich habe hier und da mal in meinem Leben Motten importiert und es war eigentlich relativ selten Supermarktware. Einmal habe ich Pistazien aus dem Iran geschenkt bekommen, da waren sie richtig gut drin. Einmal war es Zimt aus China, den ich mir einbildet habe. Da habe ich dann auch Gott sei Dank noch rechtzeitig gesehen, dass da was rumflattert. Gibt es so Tendenzen, wo man sagen muss, da muss man extrem aufpassen, wenn man sich dieses oder jenes Lebensmittel kauft und vielleicht gleich einmal reinschauen?
Da hätte ich keine Wahrnehmung dazu, muss ich sagen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt besonders verdächtige Waren gibt, bei denen man sehr aufpassen muss. Ich glaube generell aber, dass wenn man sich selber das ein bisschen antrainiert, wenn ich mir eine lose verpackte Ware habe, dass ich die gleich in ein vernünftiges Gefäß rübergebe, dass das eigentlich das Vernünftigste ist. Wenn ich das Ganze jetzt kombiniere mit den klassischen Pheromonfallen, die man auch kaufen kann, um gegebenenfalls schnell zu sehen, dass es irgendwo ein Problem gibt, wird man dem ganz her. Und der Vorteil natürlich, wenn ich mir das Ganze jetzt in die luftdichten Gläser zum Beispiel hineingehe, wenn da dann Motten drinnen sind, bleiben sie auch nur in diesem Gefäß. Das heißt, da weiß ich dann, okay, in dem Glas mit dem Reis, da sind jetzt Motten drin, ich werfe den weg, wasche das Glas aus, habe aber die Gewissheit, dass sie sich nicht dann sofort zu anderen Lebensmitteln ausbreiten.
Wie muss ich denn, weil Sie im Vorgemein, man muss eben dann auch teilweise die Kästen und sowas gut putzen. Gibt es da jetzt irgendwie mittelmäßig was, was man hernehmen sollte? Ich kenne da Essig ein bisschen als Hausmittel.
Essig ist super, generell immer für alles an Reinigungen. Also es ist wichtig, feucht eben auswischen, schauen, dass man das dann vielleicht auch mit einem Staubsauger macht, zum Beispiel bei den Bohrlöchern von den Schrankaufhängungen oder in den Scharnieren. Mit der Zeit lagern sich einfach immer ein bisschen Lebensmittelreste ab. Je gründlicher man das macht, desto besser ist das Ganze. Wo man natürlich dann auch drauf schauen kann, ist zum Beispiel hier im Podcast, Studio jetzt. Wir sehen viele adulte Tiere, aber normalerweise ist es so, wenn die Tiere ihre Eier gelegt haben und die Larven sich dann früher oder später verpuppen wollen, haben sie die Tendenz, nach oben zu klettern. Und das heißt, das sieht man dann in der Küche zum Beispiel, eher oben bei der Decke in den Ecken ein bisschen die Gespinste von den Motten, wo sie sich dann verpuppen. Dadurch, dass ich die jetzt hier drinnen nicht sehe, würde ich davon ausgehen, dass der Befallsursprung wirklich nicht hier drinnen ist, sondern dass eben adulte Tiere irgendwie entweder durch die Lüftung oder Tür, wie gesagt, hier hineinkommen, aber hier jetzt nicht irgendwie in der Bodenplatte die Bonbonniere versteckt ist.
Wir müssen uns mal erkundigen beim Podcast-Team.
Die Notfallschokolade.
Ich würde es verstehen. Aber das heißt, es gibt schon auch die Gefahr, dass von meinem Nachbarn die Motten zu mir rüberkommen in die Küche, oder?
Ausschließen würde ich es jetzt nicht, aber ich würde es als sehr unwahrscheinlich erachten, weil die Küche von Ihnen und die Küche von dem Nachbarn direkt miteinander verbunden sind durch eine Lüftung und die jetzt vom Nachbarn zu Ihnen rüberwandern. Ausschließen würde ich es nicht, ich halte es für unwahrscheinlicher.
Und jetzt ist ja Sommer, die Fenster sind gekippt, die Türen sind offen, ist natürlich nicht so unwahrscheinlich, dass da mal was reinflattert. Wann kann man denn cool bleiben und ab wann weiß man so, jetzt wird es ein bisschen kritisch? Also ab wie vielen Tieren?
Also einen Schwellenwert für Motten muss man sich, glaube ich, selber emotional überlegen, womit man dann leben kann.
Da an der Podcast-Studio-Decke?
Bei eins.
Nein, also ich glaube, man kann schon sagen, wenn ich alle paar Wochen einmal eine Motte irgendwo gesehen habe, muss das jetzt noch nicht von einem starken Befall zeugen. Das kann eine sein, die sich einmal rein verirrt hat, aber wenn ich die doch dann über einen längeren Zeitraum immer wieder welche sehe, dann würde ich davon ausgehen, dass es einen Mottenbefall, auch wenn er nicht stark ist, gibt. Also wenn ich Motten sehe, würde ich zumindest einmal offene Augen haben und vielleicht mir überlegen, ob ich das als Anlass nehme, jetzt doch meine Lebensmittel zu verpacken.
Es ist ja in Wahrheit sowas, wenn man es mal hat und nichts dagegen tut, wird es ja auch nicht weggehen, oder?
Nein.
Und dann ist ja in Wahrheit, sobald man weiß, man hat ein bisschen was, ist ja nicht so schlecht, da gleich gescheit reinzufahren.
Absolut, ja.
Nicht, dass ich jetzt das schwer befallene Mehl unbedingt noch verpacken will, aber wenn man jetzt draufkommt, man hat was gegessen, wo Motten vielleicht drin waren, die Franzi wird gleich bewusstlos. Ist das eigentlich so wahnsinnig tragisch dann oder ist das in Wahrheit ein bisschen Bonusprotein?
Ich wollte sagen, also für die Makros ist das sicherlich in Ordnung, aber nein, es ist jetzt keine akute Gesundheitsgefahr dementsprechend, also keine große Angst notwendig.
Sehr schön, jetzt schauen mich alle an, ich reagiere nicht. Ich wechsle daher jetzt zu den Kleidermotten. Ich finde die ein bisschen weniger grauslich.
Die isst man auch selten.
Ich würde es nicht ausschließen. Wenn Sie als Profis sich aussuchen könnten, sind Kleidermotten oder Lebensmittelmotten mühsamer?
Ich finde die Kleidermotten eigentlich ein bisschen mühsamer. Kleidermotten ernähren sich von Keratin. Das heißt, sie wollen tierische Fasern. Das ist Wolle, Pelz, Tierhaare, Federn. Dadurch sind sie meistens in Kleidern drinnen. Sie können zwar auch gegebenenfalls bei einer Baumwolle essen, aber ihnen fehlt dann die Nährstoffe. Das Problem bei den Kleidermotten, wo es schwieriger ist, wenn eine Lebensmittelmotte ein Backel Reis befällt, ist das Backelreis sehr schnell weggeworfen. Da geht es um nicht so große fiskale Werte. Aber bei den Kleidermotten sind die Schäden auch einfach größer. Wenn ich sage, mein Kaschmirpullover ist mir jetzt von Motten angefressen worden, kann man sich jetzt noch überlegen, kann man das Loch stopfen. Aber wo ich auch hier die Erfahrungen hatte, wo wir auch als Schädlingsbekämpfer immer wieder gerufen worden, wenn es halt wahnsinnig viele Kleidermotten gibt, wo zum Beispiel es in Museen um Gegenstände geht. Wenn ich sage, wir haben jetzt irgendein tolles Kunstwerk gegen einen schönen Wandteppich oder ähnliches, da wird es kritisch, wenn dann die Kleidermotten anfangen, das anzufressen. Vor allem, wenn man sagt, naja, ich kann das jetzt nicht wirklich wegwerfen. Bei den Kleidermotten, was man selber machen kann, ist natürlich einmal auf die Suche zu gehen durch all seine Gewandstücke, die eben einen tierischen Ursprung haben. Und einmal schauen, habe ich Löcher, habe ich Larven, sehe ich einmal da etwas. Und diese Suche ist mitunter dann sehr schwierig. Ich habe einmal einen Fall gehabt, weil ich in einer Villa in Wien, wo es einen wahnsinnig starken Kleidermottenbefall gegeben hat. Und wir haben halt auch wie immer erst einmal darauf hingewiesen, hey, schauen Sie sich vielleicht einmal durch, wo könnten was sein. Es hat da jetzt keine Wandteppiche gegeben, die schönen Perserteppiche waren nicht befallen. Aber sie haben wirklich wahnsinnig viele Motten gehabt und wir haben darauf gepocht und gesagt, hey Leute, da ist irgendwo etwas, was von denen gefressen wird. Nein, und wir haben schon alles durchgeschaut und das kann nicht sein und es ist relativ lang so gegangen. Meine Qualifikation als Schädlingsbekämpfer ist dann natürlich dann auch in Frage gestellt worden, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, mit Ihrer Erlaubnis, ich gehe jetzt einmal suchen. Und am Dachboden im IKEA-Sackel im allerhintersten Krewecherl war dann ein halber Pelzmantel noch vorhanden, der von der Oma irgendwann halt dort deponiert, vergessen und ähnliches wurde. Es hat mir natürlich einen Grinser voller Genugtuung dann gebracht, als ich mit dem die Stiegen runtergekommen bin und gesagt habe, naja, vielleicht war da ja doch noch etwas und siehe da, nachdem der entfernt wurde, war der Mottenspuk auch relativ schnell vorbei. Wenn ich jetzt sage, ich habe meinen Kaschmirpullover, wo ein paar Löcher drinnen sind und ich sage, ja okay, das ist jetzt noch nicht so wild, den kann man vielleicht flicken, aber wie werde ich jetzt die Eier oder die Larven darin los? Ist das, was wir empfehlen, nach Möglichkeit heiß waschen, 60 Grad. Wir wissen aber, dass speziell man sich nicht dann was sehr Gutes tut, wenn man den dann heiß wascht, weil dann hat vielleicht der Nachwuchs einen schönen neuen Pullover. Bei den Fällen kann man die Sachen dann aber auch in der Tiefkühltruhe einfrieren. Das würde ich dann zumindest eine Woche machen. Also das ist wirklich tief durchfriert. Minus 10, minus 20 Grad müssen es schon sein. Also sollte Tiefkühltruhe auch wirklich auf Anschlag aufgedreht werden. Und dann, je nachdem, wie viel ich da hineinstopfe, halt wirklich auch lange dort lassen, damit das auch eben wirklich durchfriert und die Eier dann natürlich auch da dementsprechend zerstört werden.
Ich habe viele Fragen. Erstens. Wie schaut so ein starker Kleidermottenbefall aus? Kann ich mir das so vorstellen, man macht den Kasten auf und es schwirren einem die Motten entgegen oder wie kann man das vorstellen?
Ja, also in diesem Fall war es wirklich so, dass auf der Decke, auf der Wand 1, 2, 3 Motten pro Quadratmeter einfach waren und dann auch überall schon die dunklen Flecken an der Wand, weil halt jemand beherzt dann hingeht und mit dem Fliegenpracker einmal draufhaut und man dann halt die Überreste davon an der Wand noch kleben hat. Es kommt darauf an, wie lange ist dieser Befall schon und wie ungestört sind die Viecher. Also die Kleidermotten sind sehr zurückgezogen, die wollen wenig Bewegung, die wollen wenig Licht, deswegen fühlen sich in den Kleiderschränken auch so super wohl. Vor allem, wenn es dann jetzt die Wintergarnitur ist, die über den Sommer halt unterm Bett verstaut wurde. Das kann dann schon sein, also wie gesagt, mein Erlebnis mit dem Pelzmantel im IKEA sagt mir halt wirklich, dass mir da dann sicherlich 20, 30 einfach entgegengeflogen sind, weil die sich dann halt gestört gefühlt haben.
Ich war offenbar in meinen Teenagerjahren eine Kleidermotte. Wenig Bewegung, wenig Licht, super.
Ich weiß von Mottenfallen, die ich immer sehr eingehend studiere, die Kleidermotten sind so kleiner und heller, oder irre ich mich
genau.
da?
Ja, Kleidermotten sind generell kleiner als die Lebensmittelmotten. Und die Kleidermotte, die klassische, ist einfärbig, strohgelb, leicht gräulich in der Größenordnung. Die Pelzmotte hat auch eine hellere Färbung, hat aber dunkle Punkte auf den Flügeldecken. Ist aber die Unterscheidung, glaube ich, für uns beim Hausgebrauch eher eine akademische Diskussion, als dass das jetzt wirklich einen großen Unterschied macht, was jetzt davon befallen ist. Was ich sehr oft bei Kleidermotten habe, ist, auch wenn man sagt, na, ich habe jetzt schon alles durchgesucht, ich habe gar keine Tierprodukte zu Hause, weil ich bin vegan und habe deswegen jetzt keinen Kaschmirpullover, das kann nicht sein, aber dann hat man eine Katze zu Hause. Katze zu Hause lässt halt auch jede Menge Haare, die dann irgendwann hinter der Kredenz hinter einem Kasten sich dann irgendwo zusammensammeln unterm Sofa. Da habe ich auch schon oft gehabt, dass da dann ein Mottenbefall daherkommt.
Womit sich das Thema Haustiere für die Kollegin Zweidel erledigt hätte.
Und ist es wirklich immer so eben auch wie bei den Lebensmittelmotten, dass es dann ein Teil gibt und das ist der Ursprung des Problems? Also so eben wie bei dem Pelzmantel oder sind die dann überall so ein bisschen in meinem Kasten?
Kann beides sein. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es doch meistens ein Teil gibt, wo sehr viel ist, aber man muss trotzdem alles sich gut durchschauen. Also beim Gewand, das kann man jetzt natürlich nicht in das Rexglas hineinpressen, aber da ist dann der gute Hinweis, dass dann mit diesen Vakuumierbeuteln, mit den großen, also jetzt nicht in die, man kann es natürlich auch in die Sous-Vide-Beutel mit hineinvakuumieren und damit dann von mir aus bei 80 Grad dämpfen, aber
der geschrumpfte Kaschmirpullover wird dann wahrscheinlich reinpassen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Aber diese großen Beutel, wo man dann einen Staubsauger anhaltet und der einfach alles an Luft rauszieht, ist vor allem für die lange Aufbewahrung eine echt vernünftige Sache. Aber das kann eben, abgesehen jetzt von einem Kaschmir, einem Filz, einer Wolle, auch die Daunenjacke zum Beispiel sein. Also das kann auch einer der Ursprünge sein. Jetzt gibt es viele Ansätze, was man denn machen kann, um sie zu vermeiden. Also den Klassiker. Früher hat es die Mottenkugel mit dem guten Neftalin gegeben. Die gibt es meines Wissens nach heutzutage in dieser Form nicht mehr. Andere Geruchsstoffe, die Motten abhalten sollen, schon. Also der Klassiker sind die Lavendelsackerln, wie wir sie alle von der Oma noch kennen. Die sind, finde ich, prinzipiell nicht schlecht. Wenn ich schon einen Mottenbefall bei mir habe, werde ich die nicht damit los. Aber ich kann damit es vielleicht für eine Motte, die jetzt mir durchs Fenster hineingekommen ist, eher ungemütlicher machen. Also eine gewisse Risikominimierung dazu machen. Jetzt in die Kleiderkästen ein paar Mottenstreifen für Kleidermotten eben hineinzugeben und das neben einem Lavendel, glaube ich, ist einmal ein sehr, sehr guter Ansatz, um einerseits einen potenziellen Befall zu kontrollieren, aber andererseits, um es vielleicht ein bisschen ungemütlicher zu machen.
Ich kenne jemanden sehr gut, die schwört auf Räucherstäbchen gegen Motten, weil die mögen das auch nicht. Zitat. Das geht jetzt eigentlich eher wieder um Lebensmittelmotten, aber hat das irgendeine Verwurzelung in der Realität?
Also das Wunderschöne in der Schädlingsbekämpfung ist, dass wir bei solchen Aussagen natürlich sagen können, ja, das kann schon sein. Also, ich weiß jetzt nicht, ob, was für eine Sorte Räucherstäbchen, was ist jetzt wirklich drinnen, ob irgendetwas ist, was Motten generell sehr wenig mögen, aber es ist schon so, dass eben die starken Gerüche, ätherische Öle, Nelken, Lavendel eher abschreckender für Insekten sind. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass in Räucherstäbchen auch Stoffe oder Gerüche drinnen sind, die unattraktiver einfach für Motten sind.
Also demnächst.
Dann schicken wir es quasi zum Nachbarn, wenn wir das gescheit machen.
Demnächst gehen wir mal mit Räucherstäbchen durchs Podcaststudio, würde ich sagen. Die Kolleginnen und Kollegen werden es uns danken. Jetzt weiß ich schon, Befall merkt man spätestens dann, wenn ein Loch im Pullover ist. Aber sind es dann auch so Gespinste, die an der Kleidung hängen, wie bei Lebensmittelmotten? Oder wie sehe ich denn die kleinen Viecherl?
Entweder sieht man Larven oder die Kokons von den Kleidern oder von den Pelzmotten. Die basteln sich meistens aus den vorhandenen Fasern, sogenannte Köcher, in denen sie leben. Also hohle Zylinder, in die sie sich zurückziehen. Die nehmen sie entweder mit oder legen sich ein paar davon ab und ziehen sich in die eben auch wieder zurück. Und wenn man solche länglichen, je nachdem in welcher Farbe das Kleidungsstück hat, Kokons sieht, würde ich nachschauen. Ich werde da oft dann gefragt oder mir wird dann auch immer wieder etwas mitgebracht, was sich halt sehr oft dann herausstellt, dass das einfach das Taschentuch war, das einmal mitgewaschen wurde und sich halt auch so zigarrenförmig zusammendreht. Also das kann natürlich auch da ein Anzeichen sein. Die Löcher kann durch vieles natürlich entstehen, wenn jetzt etwas gewaschen wurde, wenn ich irgendwo hängen geblieben bin. Ein Loch irgendwo kann relativ schnell sein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen zusammengelegten Kaschmirpullover habe und ich merke, dass mehrere Löcher übereinander sind und ich quasi durch die durchfahren kann, ist das eher ein Anzeichen, dass das von einer Motte ist. Und das ist vielleicht auch wichtig, zum dazu zu sagen, die adulten Falter machen keine Schäden. Die fressen de facto nicht mehr. Also das ist bei den Faltern meistens so. Die Schmetterlinge sind ein bisschen eine Ausnahme, dass da die adulten Tiere auch noch einen Nektar saugen. Aber alles an Fraß, was jetzt Kleidermotten oder Lebensmittelmotten angeht, ist nur von den Larven.
Aber die Erwachsenen legen ja dann die Eier aus.
Die legen dann die Eier.
Ist es eigentlich generell, ist es dann so auf einzelne Mottenjagd zu gehen? So wirklich mit dem Fliegenklatscher, mit den Händen, was auch immer. Hat das irgendeinen Sinn oder...
Man kann es als Abendunterhaltung sich gerne nehmen.
Für die Psyche sicher gut.
Ja, ein bisschen abreagieren und den Jäger in sich wieder rauslassen, den Kleinwildjäger, kann man schon machen. Das Problem ist halt wirklich immer, wenn ich auf eine Motte auf einer weißen Wand draufpracke, habe ich dann immer den Fleck danach. Wenn ich irgendwo eine sehe, sie zu entfernen, wie auch immer man das dann anstellt, kann man machen. Hilft sicherlich etwas der Sache, der Psyche, aber... Die wirkliche Workload wird durch das Entfernen von Lebensgrundlagen genommen.
Aber eine Frage noch, weil Sie es schon erwähnt haben, Secondhand-Kleidung, vielleicht auch Möbel, wie achtet man denn da drauf? Weil es ist natürlich super und nachhaltig und alles, aber einschleppen will man sich halt auch nichts.
Bei Secondhand-Kleidung würde ich wieder einmal entweder waschen oder tiefkühlen, auf Nummer sicher. Das kann man auf jeden Fall machen. Je nach Größe, wenn das jetzt eine Couch ist, die wird schwierig zu waschen, einzufrieren oder auch in einen Vakuumsack irgendwie hineinzubekommen. Da wird sich dann empfehlen, das vielleicht zu beobachten mit den Pheromonfallen. Wenn man ein gutes Auge für Materialien hat, kann man vielleicht auch abschätzen, okay, ist die jetzt noch mit irgendetwas gefüttert oder mit Echthahn irgendwo gearbeitet? Ich sage, da werde ich jetzt ein bisschen mehr drauf aufpassen. Das ist eigentlich das Vernünftigste, was man da machen kann. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, die aber den Hausgebrauch, sage ich, sehr übersteigen. Wenn ich jetzt sage, ich habe meinen Orientteppich, mein Erbstück, gibt es natürlich dann Möglichkeiten, den zum Beispiel wo begasen zu lassen oder mit einer Hitzebehandlung zu behandeln. Das muss einem schon sehr dann am Herzen liegen, dieses Stück, weil das halt einfach aufwendig und kostenintensiv ist.
Also der 3-Euro-Teppich von Willhaben wird es dann eher nicht.
Wird es eher nicht.
Vielleicht zum Abschluss, Sie haben im Vorgespräch, wie wir telefoniert haben, haben Sie die Mystery-Motte erwähnt, die eigentlich auch noch beredenswert wäre, weil die irgendwie die ganzen Kastanien ruiniert. Ich hatte noch nie davon gehört.
Es gibt ja sehr viele Motten- und Falterarten und die, wo wir am ehesten eine Auswirkung von denen merken oder spüren, sind einerseits die Kastanienminiermotten, die Eichenprozessionsspinner, beziehungsweise, was alle natürlich auch kennen, dann die Seidenmotte. Zur Kastanienminiermotte, die ist doch wirklich auch ein Schädling im Freibereich, weil die sehr auf unsere Kastanien eben gehen. Das heißt, wenn ich so braun eingerollte Blätter auf der Kastanie sehe und mir denke, es ist jetzt aber noch nicht ganz eigentlich Herbst, dann kann es gut sein, dass das eben ein Befall von einer Kastanienminiermotte ist, die dann auch ihre Eier in dem herabfallenden Laub ablegen und dadurch dann auch wieder eine neue Population kommt. Also da merkt man das immer wieder und das tut natürlich dem Baum dann auch nicht gut, wenn die Blätter davon beschädigt werden.
Das ist übrigens eine Motte, die der Standard nicht hat. Kann ich stolz verkünden.
Zumindest wissen wir es noch nicht. Wir gehen dann noch eine Runde mit Herrn Kosem, vielleicht findet er eine. Aber jetzt, um den Ruf der Motten ein bisschen zu retten, Sie haben ja auch im Vorgespräch gesagt, ohne Motten wird es kein Internet geben. Ich finde, ja, das wäre eine schöne Abschlussfrage. Ja.
Ich entschuldige mich gleich im Vorhinein bei allen Historikern, die mich zu Recht wahrscheinlich dafür scholten werden, aber die Motte, die eigentlich am beliebtesten bei allen Leuten, wenn ist, ist der Seidenspinner. Und der Seidenspinner ist irgendwann im 6., 7. Jahrhundert aus China nach Europa, nach Konstantinopel gekommen und hat dort für einen sehr starken wirtschaftlichen Aufschwung und eine Globalisierung und einen Mehrhandel dann eigentlich innerhalb von Europa auch geführt. Mit der Seidenproduktion ist dann nach dem Kreuzzug im 13. Jahrhundert das Ganze in Europa auch mehr angekommen und es wurde immer mehr Seide verarbeitet und dass man halt sehr schöne Seidenmuster auch weben konnte und das ein bisschen industrialisieren konnte, sind immer speziellere Webstühle erfunden worden. Die waren jetzt für normale Textilien nicht notwendig, sie so komplex und toll aufzubauen, aber für die Seidenproduktion schon. Und diese Webstühle sind dann früher oder später einmal mit Lochkarten gesteuert und gefüttert worden. Und aus diesen Lochkarten hat sich dann auch früher oder später der Computer heraus entwickelt und aus dem Computer ist dann unser Internet gekommen. Das heißt, ohne unsere Falter, unsere Seidenmotten würden wir auch heute diesen Podcast nicht aufnehmen können.
Sollte jemand bei der Millionenshow durch dieses Wissen zu viel Geld kommen, bitte 20% an Herrn Kosem und vielleicht 10% an besserleben@derstandard.at.
Ja, wir nehmen notfalls auch 1%.
Ich nehme 9.
Du nimmst die 9, passt super. Herr Kosem, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio.
Vielen herzlichen Dank, dass ich ein bisschen über Motten erzählen durfte.
Wir gehen jetzt untersuchen sämtliche Vorräte, würde ich sagen, in der Büroküche.
Ich packe den Flammenwerfer aus.
Also wir drehen jetzt eine Runde, würde ich sagen. Empfehlen euch selbiges. Bitte haltet uns am Laufenden, wo ihr zu Hause die Motten findet und was ihr sonst noch findet. Gern ein E-Mail an besserleben@derstandard.at.
Ja, und abonniert uns.
Und gebt uns bitte 5-Sterne-Bewertungen und empfehlt uns weiter. Schickt uns an alle eure Freundinnen und Freunde, die gerade an Lebensmittel- oder Kleidermotten verzweifeln. Es gibt Hoffnung.
Es gibt immer Hoffnung.
Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zoedl.
Ich bin Martin Schauhuber.
Und produziert wurde die Folge von Florentina Ebner. Ciao.
Bis nächste Woche. Ja.